Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Das Model und der Prinz. Ja, so könnte vielleicht der Film zum royalen Event morgen heißen. Falls nicht bald die ersten Scheidungen anstehen, dann wird es ja für lange Zeit die letzte Hochzeit am englischen Königshaus sein. Denn ab morgen sind ja dann erstmal alle im heiratsfähigen Alter unter der Haube. Dann kommt lange niemand. Die Klatschspalten sind prall gefüllt. Zum guten Schluss kommt jetzt auch noch ein bisschen Skandalgewürz obendrauf. Der Vater der Braut ist in Ungnade gefallen, bleibt der Zeremonie fern. Ja, man kann kaum ohne ironischen Unterton auf Harrys und Megans Heirat schauen. Vielleicht kann der Anglist Professor Felix Sprang von der Uni Siegen etwas Ernst in die Sache bringen. Guten Tag nach Siegen.
Guten Tag, Frau Fisch.
Ich finde ja in Ihren Veröffentlichungen und in Ihrem Lehrprogramm jetzt nichts zum Thema royale Hochzeiten, britisches Königshaus oder so. Muss man sich als Anglist erstmal grundsätzlich aber dennoch damit beschäftigen, mit diesem Königshaus?
Natürlich ist es Teil der Landeskunde, wenn man so möchte, die schon immer ein Bestandteil auch des Faches ist. Aber Sie haben natürlich recht, dass wir als Anglisten heute uns weniger mit der Klatschpresse und mit dem medialen Zirkus, der eben auch mit dem Königshaus zu tun hat, beschäftigen. Es gibt aber ernsthafte Themen auch. Man muss ja auch über die konstitutionelle Monarchie nachdenken, was das bedeutet für Großbritannien, gerade jetzt in Zeiten nach dem Brexit-Referendum.
Ja, genau. Aber da Sie ja viel in Literatur und Kulturwissenschaften unterwegs sind, hat denn dieses königliche Society-Spiel wenigstens Shakespeare-Qualitäten?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt sogar ein Stück, 2014 geschrieben von Mike Bartlett, King Charles III, spielt nach dem Tod von Königin Elisabeth. Und da scheinen die ganzen Probleme auf. A, ist Charles überhaupt ein beliebter König? B, was ist mit Harry? Harry heiratet in diesem Stück oder möchte heiraten in diesem Stück eine junge Frau, die ein Punk ist und überhaupt nicht den Normen des Königshauses entspricht. 2014 geschrieben, uraufgeführt, also durchaus Shakespeare-würdiger Stoff, denn Mike Bartlett hat dieses Stück als in Blankversen verfasst und das ist relativ ähnlich den Historiendramen von Shakespeare.
Klingt gut. Aber kommen wir nochmal genau auf dieses Grundthema, die Briten und ihre Monarchie zu sprechen. Das ist natürlich schon ein Thema, sagten Sie ja auch gerade, auch für Ihre Disziplin. Wie kann man dieses Verhältnis deuten im 21. Jahrhundert?
Ja, das ist was ganz Interessantes passiert in den letzten Jahren. Die Monarchie war um 2000 rum nicht sehr hoch angesehen. Das hatte mehrere Gründe. Diana wirkte sicherlich auch noch nach. Mittlerweile ist das wieder anders. Die Stimmung ist etwas gekippt zugunsten des Königshauses. Es gibt Umfragen von 2015, wonach 68% der Bevölkerung das Königshaus befürworten. 62% glauben, dass es in 100 Jahren immer noch ein Königshaus geben wird. Und das Interessante daran ist, dass die 18- bis 24-Jährigen mit 61% gar nicht so weit von den 60 plus mit 79% liegen. Das heißt, hier gibt es nicht diesen Generationenkonflikt, den wir beim Brexit-Referendum gesehen haben. Das heißt, das Königshaus ist relativ beliebt. Das kann man natürlich psychologisch deuten, dass das ein Brand in der ein Fels in der Brandung ist, der gerade in diesen Zeiten, unruhigen Zeiten, etwas wie Sicherheit und Tradition auch erlebbar macht.
Ja, aber ich bitte Sie, 34 Millionen kostet die Hochzeit, 32 Millionen für die Sicherheit muss der Steuerzahler bezahlen, habe ich gelesen. Protest gibt es ja, aber verhältnismäßig wenig. Auf der anderen Seite will man diesen Brexit ja auch aus Spargründen, ne? Weil man sagt, wir wollen da nicht an die EU so viel Geld irgendwie abgeben. Aber hier spielt es keine Rolle. Das ist schon ein bisschen schizophren.
Naja, wenn man sich die Zahlen genau anguckt, und da kann ich natürlich nur auf die Ökonomen verweisen, dann sieht es wohl so aus, dass das Königshaus durchaus die britischen Steuerzahler im Jahr 345 Millionen Pfund kostet, aber sicherlich auch Umsätze generiert im Rahmen von 1,8 Milliarden Pfund durch Tourismus, durch alle möglichen Merchandising-Produkte, die man kaufen kann, sodass es vielleicht unterm Strich doch ein Gewinn ist für zumindest die Wirtschaft Englands.
Das heißt, solche öffentlichkeitswirksamen Events, wie wir das da morgen erleben werden, ist für die Firma, wie das Königshaus ja wohl auch genannt wird, dann auch unter diesem Gesichtspunkt schon mal wichtig.
Sicherlich schon. Also da gibt es natürlich auch sehr viel Interessantes zu sagen, wie sich das Königshaus neu positioniert hat im 21. Jahrhundert. Schon im 20. Jahrhundert fing das an, dass man eben diesen Medienrummel, diesen Medienzirkus durchaus auch zu nutzen weiß für das eigene Image. Meghan Markle ist die zweite Amerikanerin, die einheiratet ins Königshaus. das erste Mal, als Edward VIII. 1937 Wallis Simpson geheiratet
hat. War auch ein Skandal damals.
War ein großer
Skandal. Was heißt
auch?
War ein Skandal.
War ein sehr großer Skandal. Ja. Sie war auch geschieden, so wie Meghan Markle. Da gibt es sicherlich Parallelen. Nun ist aber Harry an sechster Linie in der Thronfolge. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er König wird, die ist relativ gering. Insofern ist die Aufregung auch wahrscheinlich nicht gegeben hier.
Ja, Sie sagten schon gerade, die haben sich ja sehr verändert. Also ich habe mal auf diese Seite royal.uk geguckt. Die sind medial ziemlich perfekt aufgestellt. Da kann ich so ein Online-Tagebuch lesen. Ich kann von jedem Mitglied dieses Königshauses sehen, was der jetzt heute macht, bei welchem Dinner der wo ist. Also auch Leute, die man jetzt so gar nicht in erster Reihe stehen, die man gar nicht so kennt. Also das haben die schon dazugelernt, ne?
Ja, natürlich lasst ihr doch der Druck auf dem Königshaus zu zeigen, wie die Steuergelder verwendet werden, dass sie aktiv sind bei allen möglichen
Dinners,
sozialen Events. Ja. Aber natürlich haben die auch sehr gute Berater. Ich denke mal, der letzte wirkliche Ausrutscher war 2005, als Prinz Harry mit dem mit dieser Afrika-Korps-Verkleidung und Hakenkreuzbinde auf einer Party erschien. Und seitdem ist man sehr vorsichtig, dass solche Bilder nicht an die Öffentlichkeit geraten.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon geklärt, also Prinz Harry heiratet eine geschiedene Bürgerliche, hat heute kein Skandalpotenzial mehr, würden Sie sagen auch, ne?
Ja, eigentlich nicht, ja.
Nein, aber sie ist Amerikanerin, Tochter einer schwarzen Mutter, eines weißen Vaters und wird offenbar rassistisch angegriffen. Das hat dann nochmal eine neue Dimension irgendwie. Die kennt man noch nicht am Königshaus.
Das stimmt, aber man muss das vielleicht auch von der anderen Seite aufziehen. Wenn Meghan Markle den Prinzen geheiratet hat, wird sie ihren Namen ändern müssen. Sie bekommt einen Titel von der Königin. Man kann davon ausgehen, dass sie Herzogin wird. Die Grafschaft Sussex ist gerade frei, das heißt, das ist recht wahrscheinlich, dass das passiert. Aber der offizielle Titel der Person, Meghan Markle, wäre dann Her Royal Highness Princess Henry of Wales.
Oh.
Also sie nimmt den Namen ihres Mannes an. Sie wird auf keinen Fall Princess Meghan, weil sie eben angeheiratet ist und nicht aus der Familie selbst stammt.
Ja, und damit ist die Herkunft irgendwie auch dann weggewischt, ne? So ein bisschen.
Ja, also
es klingt gerade so, als wollten Sie sagen, das merkt ja, weiß ja dann keiner mehr.
Irgendwann. Ja, genau. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass Renate Künast die Hochzeit sich ansehen wird. Und ich bin ein bisschen erstaunt, weil man, wenn man auch nur ein bisschen feministisch angehaucht ist, das Ganze eigentlich nicht so gutieren kann.
Richtig.
Das sind schon sehr reaktionäre Muster, die da bedient werden müssen. Und die britische Presse, zumindest die Klatschpresse, hofft natürlich, dass Meghan Markle, dass es hier nicht gelingen wird, diese Kriterien auch zu erfüllen.
Ja, Sie haben ja schon, Sie hatten so eine Pressemitteilung zu dem Thema und da haben Sie geschrieben, naja, wenn man mal schaut, wie viel der gerade so unternimmt in Sachen sozialen Pflichten, da wäre er, es wäre mehr Pflicht als Kühe. Also wie werden die sich denn nützlich machen, die beiden? Wollen Sie sagen, da hat er gar nicht so viel Lust zu?
Ich kann natürlich nicht in die Seele von Prinz Harry schauen, aber man muss sich sicherlich entscheiden, wenn man Teil dieser Königsfamilie ist, ob man das Spiel mitspielt oder ob man es nicht mitspielt. Halb mitspielen kann man sicherlich nicht.
Ja. Aber so dieses Werk seiner Mutter fortführen, hat man den Eindruck, eben sich sozial nützlich zu machen in der Welt und zu helfen, dachte ich, wäre vielleicht schon seins.
Ja, ich meine, was jetzt auch interessant ist in der Öffentlichkeit sicherlich, ist, dass die Mutter wieder in Erscheinung tritt durch diese Hochzeit. Nicht nur über den Verlobungsring, das ging ja auch durch die Presse, dass da zwei Diamanten aus der Sammlung von Diana oder der Erbschaft von Diana enthalten sind, sondern auch die Schwestern nehmen an der Hochzeit teil, die Schwestern von Diana. Und eigentlich hatte Großbritannien mit Diana mehr oder weniger abgeschlossen als tragisches Kapitel. Und das holt natürlich jetzt Großbritannien und das Königshaus wieder ein.
Ja. Gut, morgen heiraten erstmal Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George-Kapelle in Windsor und haben wir das jetzt alles auch mal geklärt mit dem Anglisten Felix Sprang von der Uni Siegen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Fischer.